Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Themen heute, ein erstes Thema heute, künstliche Intelligenz und Produktivität. Uns wird ja, es fühlt sich an, als wäre das schon seit Jahrzehnten, das ist gar nicht so. Also diese Large Language Models, die wir haben, die sind gerade mal 4 Jahre alt, also diese ChatGPT-Sachen. Es wird uns ja alles Mögliche versprochen, dass die KI am Ende sämtliche Arbeitsplätze abgeschafft haben wird und wir nur noch dann die Produktivität der KI besteuern müssen. Und dann können wir endlich das machen, was uns seit Jahrtausenden versprochen wird, nämlich, dass die Automaten unsere Arbeit machen und wir uns dem Müßiggang und dem Lernen hingeben. Und anscheinend gibt es jetzt erste Daten, wie KI sich tatsächlich auf Produktivität auswirkt. Wie wirkt die sich denn aus?
Naja, das Interessante ist, wenn du zunächst mal, also die Evidenz ist nach wie vor widersprüchlich, beziehungsweise, wie würde man auch, irgendwie würde man tentativ sagen, also vorläufig, sehr vorläufig würde ich sagen. Also das erste interessante, sagen wir mal, Faktoid ist, wenn du, die kam jetzt gerade wieder raus, die San Francisco Fed, basierend auf John Fernalds Arbeiten, die publizieren tatsächlich Real-Time-Schätzungen der totalen Faktorproduktivität in den USA.
Sag nochmal, totale Faktorproduktivität ist was?
Totale Faktorproduktivität ist tatsächlich das, was sozusagen Veränderungen im Output, im Bruttoinlandsprodukt bewirkt, nachdem du sozusagen die beobachtbaren und zum Teil auch die nicht beobachtbaren Produktionsfaktoren abgezogen hast. Also mit anderen Worten, du kannst Output erhöhen natürlich dadurch, dass du einfach mehr arbeitest. Das wollen wir nicht als Produktivität messen. Du kannst Output erhöhen, indem du einfach mehr Maschinen zur Verfügung stellst. Das ist auch keine Art von Produktivität. Du kannst Output erhöhen, indem du Maschinen und Arbeitnehmer einfach härter arbeiten lässt. Ja, alle, das nennt man Nutzung oder Utilization auf Englisch. Alle diese Faktoren willst du rausrechnen. Und was dann übrig bleibt, ja, in Output-Erhöhung oder auch, meistens geht es nach oben ja, aber oder auch Senkung, das ist dann sozusagen der Beitrag der totalen Faktorproduktivität.
Aber wenn ich Arbeiter und Maschinen rausrechne, was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, das ist eben genau die totale Faktorproduktivität.
Ach so.
Das ist halt die, sozusagen die Fähigkeit von Managern zum Beispiel, diese Faktoren zu kombinieren durch Managementpraktiken, wie auch immer. Es kann aber auch Dinge sein wie für ein Land, wenn du die totale Faktorproduktivität von einem Land betrachtest, durch die guten Institutionen, die Tatsache, dass du Verträge erfüllt bekommst, schnell beziehungsweise vor Gericht gehen kannst, alle diese Faktoren, die sozusagen nicht direkt in diesen klassischen Produktionsfaktoren stecken, das ist, was Ökonomen mit totaler Faktorproduktivität messen. Statistisch ist es letztlich ein Residual. Also mit anderen Worten, alles, was sozusagen nicht durch diese anderen Sachen erklärbar ist, das nennen wir totale Faktorproduktivität.
Also um ein einfaches Beispiel zu machen, wenn du im Kindergarten Figuren aus einem Blatt Tonpapier ausschneidest, ja, dann setzt du Tonpapier ein und Arbeitszeit. Und jetzt kannst du die Menge an Tonpapier reduzieren, ohne die Zahl der Figuren zu verringern, indem du nicht in die Mitte die Schablone reinsetzt, sondern schön am Rand anfängst. Das ist, wenn du das den Kindern im Kindergarten beibringst, dann steigerst du deren totale Faktorproduktivität. Das können wir auch als Gesellschaft machen, indem wir zum Beispiel genauer an die Wünsche derjenigen, die Konsumenten sind, angepasste Güter und Dienstleistungen produzieren. Ja, das braucht weniger Ressourcen, aber ist wertvoller.
Das heißt gleichzeitig dann auch, dass eine Planwirtschaft eine schlechte totale Faktorproduktivität haben müsste.
Nicht unbedingt, aber nee, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Da okay, nee, ich habe jetzt mal an die Bedürfnisse der Konsumenten angepasst.
Ja, okay,
und so. Planwirtschaft sicher, ist ziemlich das Gegenteil. Da würden ja die Konsumenten an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst.
Okay, sagen wir mal, traditionelle Planwirtschaften.
Das machen wir auch durch Werbung und so weiter, aber es wollte auch eigentlich nur einen
schlauen
Spruch machen.
Du hast schon recht, faktisch war das so, dass bisher real existierende Planwirtschaften unter anderem auch an schlechter Produktivität, nicht nur totaler Faktorproduktivität, es gibt ja auch noch andere Produktivitätsbegriffe, nämlich ein etwas einfacher, nämlich der Arbeitsproduktivität, indem du einfach sozusagen den Output durch den gesamten Arbeitsinput teilst. Da sind dann solche Faktoren wie Kapitalintensität dann eben nicht rausgerechnet. Auch da waren die natürlich schlechter. Die Idee ist ja immer, dass sozusagen
ganz Tag in der Schlange stehst.
Ja. Bei den Anhängern der zentralen Planwirtschaft ist ja meiner Meinung nach fälschlicherweise, aber wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere Sendung, die Idee ist ja immer, dass wenn du genug Technik anwendest für die Planung, unter anderem in den 70er Jahren hieß das Kybernetik, jetzt heißt das KI, dass du diese sozialen diese Planwirtschaften, diese zentralen Planwirtschaften genauso leistungsfähig machen kannst wie dezentrale Marktwirtschaften. Aber das ist jetzt wirklich, wie gesagt, ein anderes Thema. Also es muss nicht unbedingt sein. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du dir diese totalen Faktor-Produktivitätsstatistiken anschaust, dann sieht man die KI tatsächlich überhaupt nicht. Ja, also gerade im Gegenteil, die totale Faktor-Produktivität der USA in den letzten beiden Quartalen ist sogar negativ gewachsen. Jedenfalls dann, wenn du rausrechnest die zusätzliche Anstrengung von Arbeitnehmern und Kapital. Ja, wie gesagt, die totale Faktorproduktivität ist nicht so trivial zu berechnen. Es gibt sozusagen eine einfache Berechnung, wo du einfach das beobachtbare Kapital und die beobachtbaren Stundenzahlen abziehst. Aber was eben Fernald zusätzlich macht, ist, dass diese versteckten Sachen, die man nicht so ohne weiteres rausbekommt, aus den offiziellen Statistiken auch noch abzuziehen. Und wenn du das tust, also wenn du das nicht tust, ist das Wachstum null. Wenn du das noch berücksichtigst, diese Anstrengungen, die Arbeitnehmer und Kapital erbringen, um eben das beobachtbare Output zu erzeugen, dann war das in den letzten zwei Quartalen negativ und in den letzten vier Quartalen nicht großartig. Also wir sehen es im letzten Jahr sozusagen, also in den letzten vier Quartalen meine ich damit, nicht Kalenderjahre, sehen wir eher nicht, dass es in der aggregierten Produktivität von USA irgendeine Rolle spielt. Nun gibt, muss man fairerweise dazu sagen, gibt natürlich viele andere Dinge, die diese Produktivität beeinflussen. Zölle, die schlechte Wirtschaftspolitik etc. Also das ist jetzt erstmal nur, also mit anderen Worten, aber es ist jetzt nicht so, dass die KI so produktiv ist, dass sie in den aggregierten Daten der USA, dass wir das dann schon sehen.
Das würde aber dann doch im Zweifelsfall, sage ich mal, bedeuten, dass die KI-Blase, von der so viel geredet wird, noch viel größer ist. Denn die KI ist zumindest, wenn es um Wirtschaftskraft geht, weitgehend unnütz.
Ja, nicht unbedingt. Weil, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, dann gab es durchaus grundlegende General-Purpose-Technologien, die sehr wohl sehr stark die Produktivität verändert haben, aber gar nicht unbedingt sofort. Ein klassisches
Computer zum Beispiel ist ein klasse Beispiel.
Ja, klar, aber ein einfacher zu beschreibendes Beispiel ist Elektrizität. Ja, der elektrische Motor wurde erfunden und die Leute waren begeistert und dachten, oh toll, lass mal die Dampfmaschinen überall rausreißen und elektrische Motoren einbauen. Haben aber ansonsten die Produktion exakt genauso gelassen wie vorher. Die haben halt die zentrale Dampfmaschine durch einen zentralen Elektromotor ersetzt anfänglich.
Und das Hammerwerk konnte trotzdem nicht schneller, das damit betrieben wurde.
Das hat damit überhaupt nichts erstmal großartig verändert, weil letztlich alle sozusagen Begrenzungen und Schwierigkeiten, die es im Produktionsprozess gab, weiterhin so da waren, nämlich dass Kraft über zentral verteilte Fließbänder, Kraftriemen, Keilriemen, übertragen werden mussten an die einzelnen Arbeitsplätze und so weiter, weil es halt einen zentralen Motor gab. Und damit überhaupt nicht den großen Vorteil von einem Elektromotor, nämlich kleinere Modularität relativ zu einer Dampfmaschine, genutzt haben. Erst in dem Moment, als man quasi den gesamten Produktionsprozess um den neuen Motor herum umgebaut hat, gab's diese substanziellen Produktivitätsgewinne. Also als man eine elektrische Nähmaschine irgendwo hatte, die halt am Arbeitsplatz saß und nicht irgendwo man die Kraft von irgendeiner Dampfmaschine herholen musste. Und das ist so ein Beispiel für, würde ich denken, schumpeterianisches Wachstum. Das letztlich nicht ich einfach alles nur ein bisschen schneller mache, sondern plötzlich irgendwie entweder ein Produktionsprozess oder neue Produkte entstehen, die möglich werden durch so eine allgemeingültige Technologie. Und das braucht halt Zeit.
Ja, genau. Und aber dafür gibt es tatsächlich interessanterweise erste Evidenz. Aber vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Wie gesagt, was die totale Faktorproduktivität angeschaut habe und die Webseite der San Francisco Fed, die sollten wir auch verlinken, das ist nämlich wirklich ganz interessant, die Arbeit, die da machen. Das ist ja jetzt wirklich nur einfach die gesamte USA betrachtet. Ja? Nicht in einzelne Sektoren geguckt, sondern einfach nur die gesamte USA betrachtet und wie gesagt, nicht nur kann es noch Zeit dauern, das andere Problem ist halt, hatte ich ja schon gesagt, dass viele andere Entwicklungen, die auch Produktivität beeinflussen, möglicherweise negativ sozusagen auf die totale Faktorproduktivität wirken. Wie gesagt, wir haben eine Degradierung der Institutionenqualität in den USA etc. etc. Das sind natürlich auch Entwicklungen. Wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, das, also die Geschichte ist noch nicht zu Ende, dann und sozusagen in den ersten Schritt mal reingeht und sich mal Sektoren anschaut. Das hat jetzt Jed Syverson gemacht in einem Kurzbeitrag Understanding AI and Productivity. Da hat er, und Jed Syverson, muss man vielleicht sagen, ist der wenn es sowas wie einen Produktivitätspapst gibt, dann ist er das. Er hat im Prinzip, ist er derjenige, der sich genau um diese Messfragen sehr stark schon traditionell gekümmert hat, ist ein Professor an der University of Chicago in Booth. Und der hat jetzt so ein kleines, das ist jetzt kein akademisches Papier, aber so ein kleines White Paper geschrieben, wo er sich zunächst mal die Arbeitsproduktivität anguckt. Und da sieht man schon im Aggregat, dass es die US-Ökonomie durchaus aus der Covid-Krise rausgekommen ist mit einem relativ stärkeren Produktivitätswachstum, als es vor Covid hatte. Covid hat so Merkwürdigkeiten, da gab es so Sondereffekte, aber das Wachstum der aggregierten Arbeitsproduktivität ist stärker. Und dann zeigt er eben, das ist eine ganz nette Grafik, wo er eben zeigt, dass, wo er einfach nichts anderes macht, als sozusagen nach Sektoren abträgt auf der einen Achse eine KI-Intensität der Sektoren, ja, also wie intensiv gegeben Umfragen setzen bestimmte Sektoren KI ein und welches Arbeitsproduktivitätswachstum hatten diese Sektoren in den letzten paar Jahren im Grunde genommen. Und da siehst du, die Evidenz, wenn du dir die Grafik anguckst, ist jetzt nicht überwältigend dafür, dass die KI schon da einen Beitrag geleistet hat im Sinne von, dass eben Sektoren mit höherer KI-Intensität tatsächlich auch ein höheres Arbeitsproduktivitätswachstum hatten. Das liegt aber hauptsächlich an einer Sonderentwicklung im Einzelhandel, komischerweise. Und zwar haben wir in den USA eine, glaube ich, noch nicht wirklich verstandene, relativ starke Produktivitätsentwicklung im Einzelhandel. Wenn ich spekulieren müsste, könnte das so eine Covid-Entwicklung sein. Die Amerikaner haben gemerkt, dass du nicht mehr so viele Leute brauchst. Du musst jetzt halt deine Sachen selber einpacken an der Kasse und solche Sachen.
Ist das echt so? Müsst ihr das mittlerweile dann?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch sozusagen Covid einfach gelehrt hat, dass man die Leute, die da rumstehen, nicht alle. Ich meine, der traditionell ist der Einzelhandel in den USA eben, weil er doch sehr, sagen wir mal, arbeitsintensiv war. Und jeder, der das sozusagen beide Kontinente kennt, weiß, deutlich arbeitsintensiver als der europäische Einzelhandel. Ich vermute, dass die Amerikaner da ein bisschen. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe da keine Evidenz. Jedenfalls haben wir der ist tatsächlich so, dass der Einzelhandelssektor hat, was sektorales Arbeitsproduktivitätswachstum angeht, in den letzten Jahren tatsächlich am meisten zugelegt. Und wie gesagt, wir verstehen, und ist aber nicht KI-intensiv. Das haut die sozusagen, die statistische Korrelation zwischen KI-Intensität und Arbeitsproduktivitätswachstum ein bisschen zusammen oder auseinander. Wenn du den Einzelhandel mal ignorierst, dann gibt es schon zumindest eine statistisch positive, keine kausale Aussage, das ist klar, aber eine statistisch positive Korrelation zwischen einer KI-Intensität des Sektors, vor allen Dingen in den Professional, also in den Dienstleistungen, die Professional Services, die
Unternehmensdienstleistung.
Unternehmensdienstleistung, genau. Und die Unternehmensdienstleistung, da siehst du es halt ganz besonders stark, diese Korrelation. Also das ist so das erste, sagen wir, Indiz, wo man möglicherweise jetzt auf der sektoralen Ebene, nicht im Aggregat, auf der sektoralen Ebene was findet. Und die letzte Arbeit, die jetzt gerade vorgelegt wurde, ist ein Arbeitspapier, weil Christian nämlich gerade diese Organisationsgeschichten angesprochen hat, um die Produktion. Die zeigen eben, und das ist dann schon ein bisschen ernsthafter, weil die sich tatsächlich, das Paper ist Canaries in the Gold Mine, Early Productivity Gains from Artificial Intelligence Creating Organizational Capital, kam jetzt gerade raus, als ist noch nicht peer-reviewed, kam jetzt gerade raus als MBA-Arbeitspapier. Und was die machen, die schauen sich Millionen von Jobanzeigen einerseits an und Millionen, aber Millionen, vermutlich mit KI, von Resumes, also Lebensläufen an. Und die schauen genau sozusagen, was da eingestellt wird und sozusagen wo Firmen in welchen Sektoren tatsächlich Produktivitätsgewinne bedeuten. Und sie sagen, in den letzten, also sie schauen auch ein bisschen weiter zurück, sozusagen in die Anfänge von KI, so Machine Learning und so. Und da sieht man gar nichts. Da hat man einfach, als Machine Learning einkam, so in der Mitte, sagen wir mal, des letzten Jahrzehnts, da haben die Leute oder die Firmen einfach mehr Leute eingestellt, die eben Machine Learning konnten. Und so in den letzten Jahren, speziell in den letzten Jahren, sieht man eben tatsächlich Produktivitätsgewinne und nicht mehr Jobgewinne. Und vor allen Dingen in den Firmen, die Leute oder Ingenieure einstellen, die plausibel, und da kann man sich dann streiten, ob das richtig klassifiziert ist, aber die plausiblerweise genau das tun, was Christian geschildert hat, nämlich sozusagen helfen, die Produktionsweise, das Ökonomen nennen das Organizational Capital, die Produktionsweise in den Firmen umzustellen. Und genau in diesen Firmen sehen Sie dann oder in diesen Sektoren, wo das besonders stark geschieht, und das können die eben, wie gesagt, anhand der Lebenslaufdaten und der Job anzeigen, da sehen die halt besonders starke Produktivitätsgewinne.
Okay, das also, heißt, die KI ist alles andere als nutzlos. Die ist nur noch nicht bei allen so angekommen, wie sie ankommen sollte, um die Produktivität zu erhöhen. Und dann sind wir ja trotzdem, dann haben wir aber trotzdem noch, ich habe immer noch dieses Bild mit der KI-Blase im Kopf, dann haben wir aber doch trotzdem gerade ein bisschen ein Problem, weil wir sind, im Grunde haben wir ein Wettrennen gerade laufen zwischen KI ist sinnvoll für die Produktivität aller und den großen Firmen geht das Geld aus und das Ende der Welt ist nah und 2008 Finanzkrise wird um eine Größenordnung überschritten und was die ganzen Untergangspropheten da so erzählen.
Es ist ja, der Punkt ist, selbst wenn wir diese sektoralen Produktivitätsgewinne haben, folgt ja daraus zunächst einmal auf der nächsten Ebene noch gar nicht, dass das auch ein gesamtwirtschaftlicher, so großer Produktivitätsgewinn ist.
Naja, ja, wenn es genügend Sektoren wären?
Das kommt letztlich drauf an, wie, ich sage es mal, elastisch die Nachfrage nach dem Output von diesem Sektor ist. Ja, wenn du...
Wenn ich die Molkerei nicht mit KI produktiver machen kann, dann nutzt es vielleicht viele Leute Milch kaufen. Aber
wenn du 1000 Rechtsberatungen in einem Land brauchst und die 1000 erste einfach überflüssig ist, dann ist recht begrenzt, was du damit gewinnen kannst, wenn du daraus, dass ein Rechtsanwalt eine Rechtsberatung machst, bis hingehen kannst und sagst, okay, jetzt kann ein Rechtsanwalt wirklich 1000 Rechtsberatungen machen. Dann ist da die Obergrenze erreicht von, wenn ich 999 Rechtsanwälte jetzt mit was anderem beschäftigen kann. Ja, also das ist lässt sich nicht so einfach hochaggregieren aus meiner Sicht, wenn ich mir da einzelne Sektoren angucke. Und das ist schwierig zu extrapolieren, weil das kann halt deutlich weniger sein. Gegebenenfalls kann es aber auch im Sinne von dem, was ich vorher gesagt habe, wenn da ganz starker Strukturwandel und wirklich Neues draus entsteht, kann es auch mehr sein sogar als die einzelnen Teile.
Seid ihr in der Lage, also ihr Ökonomen, seid ihr in der Lage, sowas zu modellieren? Also zu sagen, wenn wir eine KI-Durchdringung von 86% in mindestens 2/3 aller Sektoren haben, dann geht's aufwärts?
Nee. Würde ich nicht sagen. Also okay. Jedenfalls, also man
zu
kann...
Zu viele Datenpunkte wahrscheinlich, ne?
Näher im Sinne von, wir haben überhaupt kein einheitliches, vernünftiges Gedankenmodell, wie man wirklich darüber nachdenken soll. Es gibt halt diese Arbeiten von Acemoglu zu Robotern. Da geht es dann erstmal um physische Arbeit. Dieses Modell kann ich natürlich auch auf geistige Arbeit anwenden. Aber das sind in der Regel Gedanken, Strukturen, Modelle, um sich Mechanismen klar zu machen, nicht um im Detail quantitative Prognosen zu treffen. Also jedenfalls ist das meine Lesart. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rüdiger.
Da kennst du dich besser aus in der Modellwelt. Insofern nehme ich jetzt einfach deine Aussage da.
Das heißt, wir müssen uns vorerst weiter darauf verlassen, was die Hersteller dieser Automaten uns sagen, dass diese Automaten uns nutzen werden.
Ja gut, aber das ist ja sowieso, also dann, dass da natürlich viel Werbung und Marketing dabei ist, ist eh klar. Ich meine, die wollen Dinge verkaufen und Was wir, glaube ich, auch überhaupt noch nicht wissen natürlich ist, ist diese, also jetzt für deine spezielle Frage, was die Finanzkrise oder eine mögliche Bubble und eine Finanzkrise angeht. Also erstmal muss man wirklich genau aufpassen. Also da sind mehrere Fragen entscheidend. Die erste Frage ist überhaupt sozusagen, ist das einfach nur, wäre das, wenn das, also angenommen, es gibt ein Platzen von einer Blase da, ist das sozusagen das Modell 2000, also das Platzen der Blase des neuen Marktes, genau, .com, oder ist das dann eher sowas wie 2007, 2008? Also mit anderen Worten, ist das halt was, wo ein paar Leute, die da Eigenkapital investiert haben, fälschlicherweise einfach jetzt ärmer sind und die können dann weniger konsumieren und das ist dann so. Oder, also mit anderen Worten, wird das eine Eigenkapitalkrise werden oder wird das auch eine Fremdkapitalkrise werden mit entsprechenden Auswirkungen auf Fähigkeit weiter des Systems, des gesamten Systems sozusagen Kredit zu vergeben, was wir eben in 2007 gesehen haben. Das ist mir auch noch nicht so klar. Also mit anderen Worten, inwieweit sozusagen der Bankensektor da drin hängt, ja, ob der fallen könnte wieder so wie in 2007 oder ob das eher sowas ist. Also das war die eine Frage, die, glaube ich, jedenfalls ich, da ich nicht in die Bücher gucken kann, nicht so ohne weiteres beantworten kann.
Aber von dem, was man hört, treibt es die Zentralbanken durchaus um, diese Frage.
Es kann schon sein,
dass sie... Das ist durchaus, sagen wir mal, auf der...
So, aber ich kann nur die Frage, die beantworten müsste, erstmal nur schildern. Beantworten kann ich die Frage nicht, weil ich die Bücher nicht kenne. Wenn die Zentralbank sich da Sorgen machen, dann sollte man das durchaus ernst nehmen. Die zweite Frage für mich ist natürlich, es ist noch nicht so ganz klar, welcher Natur diese KI-Technologie sein wird. Mit anderen Worten, wir Ökonomen nennen das, ist das ein Winner-Takes-All? Hat das einen Winner-Takes-All-Charakter? Also mit anderen Worten, am Ende kommt einer raus, der die beste Technologie hat und alles andere ist Schrott. Okay.
Oder zumindest das beste Angebot hat, sagen wir mal so. Also so, Amazon, genau. Ne? Ist ja sowas. Ne? Gab ja genug Online-Händler, jetzt nur Amazon übrig, und letztlich.
Die Leute, die da sozusagen arbeiten, die scheinen ja diese Erzählung zu bevorzugen.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Analogieschluss aus der Dotcom-Blase oder aus der Dotcom-Zeit. Und
was ist jetzt ein Analogieschluss?
Das, was diese Tech-Bros erzählen.
Und ich sage ja nicht, dass wir das denen glauben müssen, ich sage nur, ja.
Ja, aber ich glaube, der ist halt falsch. Weil das, was da Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre war, da wurden hauptsächlich, und die erfolgreich darin waren, im Grunde genommen waren das Netzwerke. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist Googles Suchmaschine. Aber das andere waren alles Netzwerke. Und Netzwerke haben halt von ihrer ökonomischen Natur diese Eigenschaft, dass je mehr Leute auf ein Netzwerk setzen, desto wertvoller ist es für alle Neuen, die dazukommen, die sind natürliche Monopole. Googles Suchmaschine ist ein bisschen anders, weil eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich da sozusagen ein natürliches Monopol habe. Ich könnte eine bessere, andere Suchmaschine haben oder zwei Suchmaschinen. Das ist tatsächlich eher aus meiner Sicht jedenfalls, ein überraschendes Phänomen.
Als aus User-Sicht war es das überhaupt nicht. Google war damals die bestmögliche Suchmaschine, zu der wir alle gegangen sind.
Aber
warum alle da geblieben sind, das verstehe ich nicht.
Das ist, was ich meine. Warum ist das nicht ein Markt, wo jemand anders reintritt und sagt, übrigens, ich biete dir eine genauso gute Suchmaschine an, aber mit ein Tickchen weniger an Daten absaugen.
An Enshittification, wie Cory Doctorow das nennt, ja. Das gibt's ja sogar. Also ich habe sowas, ich benutze das, ich bezahle dafür sogar. Aber ich scheine der Einzige zu sein. Warum ist das so?
Ich glaube halt, weil der Preis so unsichtbar ist und so relativ klein für jede einzelne Suche. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt könnte das diese Google-Geschichte sein. Dann müsste aber tatsächlich die KI-Benutzung bei jeder einzelnen Benutzung so geringen Preis haben, dass es im Grunde genommen jedem egal ist, wie hoch der Preisunterschied ist. Ja, dass man dass man sozusagen einfach aus Masse das Geschäft macht. Könnte natürlich sein, aber ist eigentlich nicht die Story, die erzählt wird.
Das Problem ist ja vor allen Dingen auch, glaube ich, dass der Preis der KI-Nutzung, zumindest wenn du sie als Dienstleistung irgendwo herholst, klar, du kannst es auf deinen eigenen Maschinen laufen lassen, aber der Preis der KI-Nutzung ist den Leuten ja überhaupt nicht klar. Die verkaufen ja, es gibt ja, ne, du kaufst ja dann irgendwie ein Abo, weiß ich nicht, keine Ahnung, was es kostet, aber du kaufst ein Abo, das kostet monatlich Geld und dafür kannst du dann mit dem Ding rumspielen, so viel du willst. Gleichzeitig
oder Token,
gibt es ja auch, die, genau, gleichzeitig gibt es halt diese Idee der Tokens, genau, ja, die niemand so richtig versteht.
Naja, nö. Die Profis verstehen die schon.
Die Profis verstehen das.
Ich würde sagen, wir sollten aber
nochmal
genau.
In dem Moment, wo du Tokens abrechnen würdest, würden die Leute ja auch tatsächlich sehen, was es kostet. Aber das passiert gerade nicht.
Vielleicht sollten wir es aber nochmal ein bisschen ordnen. Also Google ist ein gutes Beispiel. Also wenn Google, das Modell Google diese Welt richtig beschreibt, dann glaube ich, kriegen wir auch eine Finanzkrise, weil dann ja nur einer übrig bleibt und all die anderen müssen abschreiben. Und das ist vermutlich schlimm genug. Ja. Das andere ist was völlig anderes, wo es auch ein Problem gibt für diese Investitionsblase. Und das ist, was ich auch höre in einigen Podcasts, nämlich, dass das eigentlich ein sehr wettbewerblicher, dezentraler Markt werden wird am Ende des Tages. Allein aus dem Grund, dass China eben mit jeder KI-Meldung, die die USA oder KI-Fortschrittsmeldung, die irgendwelche KI-Größen in den USA verkünden, hast du einen Monat später, sagen die Chinesen,
Wir können das für ein Zehntel des Preises.
Ja. Für, ach was, ein Hundertstel oder ein Tausendstel des Preises, ja. Kann man jetzt gerne verschwörungstheoretisch die
Kommunistische Partei draußen in der Schlange stehen 100 Chinesen, die deinen Job für die Hälfte machen würden. Genau.
So, also mit anderen Worten und weitergehend argumentieren Leute, habe ich gehört, wie gesagt, ich bin kein Tech-Pro, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann sozusagen nur, wenn das stimmt, kann ich die ökonomischen Auswirkungen beschreiben. Die weitere Argumentation ist, dass ja viele sagen, am Ende des Tages, die KI ist letztlich nur eine Software und der Mehrwert, der generiert wird, das sind dezentrale Anwendungen von für bereichsspezifisch. Ja? Also gar nicht diese generelle KI, sondern bereichsspezifische Vorteile. Also mit anderen Worten, der Mehrwert wird generiert werden, was Leute dann mit der KI machen, nicht mit der KI selbst. Ja? Und wenn alle diese
Anwendungen. Aber das hängt natürlich dann davon ab, wer das ab. Greift, diesen Mehrwert hängt natürlich von der wettbewerblichen Situation ist.
Ja, genau, das will ich damit sagen. Aber unter beiden Szenarien ist es schlecht für die jetzige Oligopolstruktur, die so investieren, als ob sie alle überleben wollen. Und nur wenn sie alle oder die meisten überleben wollen, gibt es keine Finanzkrise. Also ich würde sagen, die Chance, dass Finanzkrise weiß ich nicht, das hängt eben auch von der Frage Fremdkapital und Eigenkapital.
Wessen Fremdkapital wird da eigentlich gerade verbraten? Genau.
Das, wie gesagt, weiß ich eben nicht. Mein Punkt ist, wenn das eine Bubble, eine Blase ist, die nicht platzen soll oder gar keine Blase ist, dann müssen die es schaffen, diese Oligopolstruktur irgendwie aufrechtzuerhalten, würde ich sagen. Und da habe ich meine Zweifel, weil weder das Modell Google noch das, was Christian eben meinte, mit wir haben relativ dezentrale kompetitive Marktstrukturen, spricht dafür, dass die aufrechterhalten können. Natürlich kann es sein, dass sie politisch, also das gibt natürlich noch eine dritte Variante, dass sie politisch dafür sorgen werden und ihr Einfluss in Washington ist ja möglicherweise groß, jedenfalls mit der gegenwärtigen Administration, dass sie einfach politisch dafür sorgen werden, dass die Oligopolrenten für alle aufrechterhalten werden. Das kann ja durch sein.
Wie würde das staatlicherseits aussehen, dafür zu sorgen? Weil letztendlich müssen die ja doch an einem Markt bestehen. Und wenn auf einmal niemand mehr ChatGPT benutzen will, sondern alle nur noch Claude, kannst du ja schlecht ChatGPT gesund subventionieren.
Naja, die Amerikaner könnten das Internet für chinesische KIs sperren oder so.
Ach so, ja, okay, ja.
Aber dann wäre immer noch, dann müssten die aber auch noch zwangsfusionieren, die existieren, also zumindest die beiden Großen. Weil für mich riecht es am Ende für 90% der Anwendungsfälle nach einem ziemlich contestable Market.
Ja, ja, ich stimme dir ja zu. Also ja,
das heißt, du kriegst am Ende, würde die ökonomische Theorie prognostizieren, dass für die meisten Sachen du die KI zu den Stromkosten bekommst.
Ja, die übrigens hoch sein können,
aber hoch im Sinne von, ich meine, wie viel kostet eine Anfrage?
Ich habe mein Aktienportfolio auch raus, also persönlich glaube ich diese Version auch. Ich habe mein Aktienportfolio raus aus, soweit ich das relativ ähnlich unkompliziert kann, ohne jetzt Einzelaktien kaufen zu müssen, habe ich mein Portfolio rausgenommen, ein bisschen aus den Tech-Werten und es weniger Tech-heavy gemacht. Genau aus dem Grund, natürlich.
Das heißt, du hast keinen ETF mehr in den USA, sondern in Europa.
Doch, ne? Natürlich. Ich bin natürlich breit gestreut im Markt, aber ich habe inzwischen mir zusätzliche Sachen gekauft, die eben sozusagen die Tech-Aktien weniger gewichten. Insofern glaube ich, I put my money where my mouth is in diesem speziellen Bereich tatsächlich. Ich glaube das nicht. Zumal ja, und jetzt kommen wir, vielleicht sollten wir ein bisschen Theorie noch reinbringen. Wir haben ja bisher nur über Produktivität geredet. Ja, wir haben ja gar nicht über Output oder sogar Wohlfahrt gesprochen. Da müssen wir ja auch noch drüber reden, weil es da eben auch ein sehr nettes Papier, in dem Fall dann rein theoretisches Papier gibt, das eben aber einen Punkt macht, finde ich interessanten Punkt. Christian kann sagen, ob er es auch interessant findet. Es kam jetzt auch gerade im August raus als Arbeitspapier von einem Team, das heißt Immiserizing Automation. Also was heißt das sozusagen? Verarmung durch Automatisierung. In dem Sinne geht es hier speziell um KI-Automatisierung. Und der Punkt ist eben, dass unterschieden wird zwischen sogenannten Junior-Tasks oder Junior-Aufgaben in der Firma oder in der Ökonomie dann auch und Senior-Tasks. Und es ist eben so, dass die Junior-Tasks eben von der KI wegautomatisiert werden können und auch wegautomatisiert werden. Und das ist ja was wir tatsächlich beobachten. Ja? In sehr Early-Adopter-Industrien von KI sehen wir eben, dass viele dieser Eintrittsjobs eben wegfallen. Ja? Also das ist durchaus ein Problem auch für unsere College-Graduates und so weiter. Also ein Markt für junge Arbeitnehmer, die wenig Erfahrung haben, die noch viel Learning on the Job machen, deren Arbeitsmarkt sieht eben schlechter aus, mit allen möglichen Folgen. Während der bei dem sozusagen der Senior-Manager-Bereich, der ist nach wie vor okay. Du siehst, ja, aber
wenn die Seniors gehen, dann müssen neue Seniors nachwachsen, wenn es keine Juniors gibt.
Ja, das
wo
ist
kommen
eben
dann die
Seniors
her? Ne?
Das ist eben das Problem. Und was die jetzt, also du siehst zum Beispiel auch, um das noch abzuschließen, du siehst auch sozusagen im Kippen der Lohn-Alterskurve, die noch steiler wird, also sie ist natürlich steil, weil typischerweise ältere Leute mit mehr Erfahrung oder mehr firmenspezifischen oder jobspezifischen Humankapital natürlich mehr verdienen als Jüngere. Und das siehst du eben noch deutlicher, dieses Kippen. Aber was sie argumentiert ist, dass du eben folgenden, ist es ein allgemeiner Gleichgewichtseffekt, weiß gar nicht, Effekt bekommst, wo du, weil diese Junior-Karrieren wegfallen und sozusagen du dein Lebenseinkommen immer später, selbst wenn das gleich bleibt durch KI, also gibt gar keine Wachstumseffekte, sondern du verdienst einfach über den Lebenszeitpunkt eigentlich das gleiche Einkommen, aber es wird nach hinten in deinen Lebenszyklus nach hinten sozusagen transferiert, dann ist der Barwert heute von einem Standpunkt eines jungen Arbeitnehmers ist natürlich weniger wert, weil du es später im Leben bekommst. Ja? Und das bedeutet, dass eben junge Leute weniger über ihren Lebenszyklus, weniger Karriereentscheidungen oder weniger wahrscheinlich Karriereentscheidungen machen werden in genau diesen Sektoren, wo eben diese durch KI das Lohnaltersprofil noch steiler geworden ist. Und das kann dann unter bestimmten Parameterkonstellationen argumentieren, die jedenfalls dazu führen, also es gibt im Grunde zwei Effekte. Die KI macht alle produktiver, aber es kann eben sein, dass sozusagen gerade in den Sektoren, wo es eigentlich produktiver wird und wo Leute mit KI viel machen könnten, dass diese Sektoren sozusagen Arbeitnehmerentscheidungen oder Karriereentscheidungen verlieren, sodass im Gesamteffekt es eben sein kann, dass wir sogar ärmer werden durch KI, paradoxerweise. Nun sagen die, ob das plausibel ist, dass sie wirklich ärmer werden, was die Parameterkonstellation angeht, ist glauben sie auch nicht. Die Parameter scheinen wohl zu sein, aber sie sagen auch, dass es durch diesen anderen Effekt jedenfalls einen Dämpfer gibt auf der was Wachstumserwartungen angeht. Ich fand es interessant.
Ich finde das Gedankenexperiment ist interessant. Ich glaube, es überzeugt mich nur nicht ganz. Und zwar, weil es die Konstruktion des Arbeitsmarktes zu starr hält, also wie man über den Arbeitsmarkt nachdenkt. Wenn diese frühen Jahre im Arbeitsmarkt für Leute mit einer akademischen Ausbildung wesentlich stärker, als wir denken heute, Lehrjahre sind, dann verändern sich halt die Einkommensprofile und dann werden die halt keine hohen Gehälter haben. Aber das heißt ja nicht, dass die Tätigkeit notwendigerweise wegfallen. Im Sinne von, das sind halt dann Lehrlinge. Und die kriegen halt ein Lehrlingsgehalt, die kriegen ein niedrigeres Gehalt. Aber dass das insgesamt zu einem niedrigeren Output führt, ist irgendwie schwerlich nachvollziehbar, weil das müsste ja heißen, dass der Produktionsumweg über die KI zu produzieren insgesamt gesamtwirtschaftlich nicht rentabel wäre. Und das...
Naja, die sagen, nicht, das gibt halt einen Reallokationseffekt. Die gehen dann halt in Karrieren, wo das... Gut, also was es natürlich
gut, aber braucht, die werden halt ersetzt. Die werden halt ersetzt durch eine Automatisierung. Das heißt, der Output in dem Sektor, wo du das hast, der bleibt zumindest, sagen wir mal, konstant, aber du brauchst weniger Leute.
Ja.
Ja. Wenn der jetzt sinken würde, weil ich weniger Leute habe, die da die Ausbildung anfangen, weil ich habe vorher ein Kuppelprodukt, Ausbildung und die genau. produzierenden Output, der ist aber jetzt wertlos geworden, der Output.
Ja, deswegen sagen ja, wenn du natürlich viele, nennen das Cost Saving, also mit anderen Worten, wenn die KI das tut, was die Tech-Pros uns versprechen, dann kriegst du den Effekt nicht. Oder dann dominiert der Produktivitätseffekt. Wenn es aber so ist, dass der nur moderat ist, ja, dann bekommst du eben einen Relokationseffekt von Leuten, die nicht mehr in erfahrungsintensive Lebensläufe investieren. Das, glaube ich, ist der Punkt. Also es gibt sozusagen einen Reallokationseffekt, der den allgemeinen Technologieeffekt zumindest dämpft. Ob er ihn sozusagen völlig auslöscht, das ist dann eine empirische Frage letztlich. Um jetzt das Thema vielleicht ein bisschen mit einer etwas heiteren
Sack, oder den Sack zuzumachen.
Unterhaltsameren Note abzuschließen, gab es vor kurzem ein Wettangebot, weil von Ben Moll, Full Disclosure, ein Kollege von uns, mit dem wir auch schon unser What-If-Papier zur Ukraine und russischem Gas geschrieben haben, der sozusagen die Tech-Pros mal ein bisschen, ja, einfach herausgefordert hat, weil ja, wie gesagt, immer wieder diese Behauptung aus Silicon Valley natürlich, ich würde sagen, hauptsächlich aus Marketinggründen. Wenn man verschwörungstheoretisch veranlagt, ist sogar aus, ja, letztlich Verschleierungsgründen, weil die schon genau wissen, dass sie auf Zitronen, auf Lemons sitzen. Aber gut, das muss man nicht teilen. Kommt jedenfalls immer ja wieder die Behauptung, wir werden demnächst Wachstumsraten von 10-15% Bruttoinlandsprodukt sehen.
Das neue Wirtschaftswunder.
Genau. Ja, und also wir werden in der ganz
anderen Welt... Eins, was wir noch nie gesehen haben.
Ja, im Zweiten Weltkrieg gab es wohl mal ein Jahr oder so in den USA.
Ja, aber das war sozusagen, nachdem es erst ganz steil
runterging. Ja, klar, natürlich.
So, also habe ich ja eine Verschwörungstheorie, aber das lasse ich jetzt mal.
Gut, also und dann hat Ben eben gesagt, naja, dann lass uns doch mal eine Wette machen und sagt, wie viel seid ihr bereit dazu zu wetten. Und es haben sich dann jetzt dann tatsächlich bereit gefunden. Die implizierten Wahrscheinlichkeiten, die dann für dieses Szenario auch von den Tech-Pros kommen, also so richtig Geld wollen sie doch nicht auf den Tisch legen, die sind nur 20%, also ganz sicher sind sie nicht, aber immerhin 20%. Ich kann das jetzt auch mal vorlesen, damit die Leser genau wissen, über was wir hier reden. Also es wird hier gewettet, Hörer. Dass, oder die Hörer, genau. Also es ist ein, also die Wette ist, ob das US-reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ich sag's jetzt einfach mal auf Englisch, weil sonst wird das vielleicht ein bisschen schon stotterig, will grow by at least 15% within a single year, measured relative to prior peak by the end of 2033. Also mit anderen Worten, gibt es in den nächsten 7 Jahren irgendwo mal ein Jahreswachstum des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von 15%, was wirklich absolut... Also wenn Ben diese Wette verliert...
Ja, wobei es so konstruiert auch noch ist, dass ein Dip nach unten, also ein ganz Vulkanausbruch, der die halbe USA wegreißt. Weil Trump
die Welt vorher vernichtet, die US-Wirtschaft vorher vernichtet, das würde Ben helfen. Also das würde Ben schaden, genau. Also das,
nein,
genau.
nein, das ist ja relative to prior peak. So verstehe ich es jedenfalls.
Ja, du hast recht. Ja, sorry. Ja, okay. So, und Also wie gesagt, das ist, und da haben jetzt 3 Tech-Pros haben insgesamt $60,000 gewettet.
Die haben alle viel zu viel Geld. Ich gucke hier gerade, William McAskill, ja, 40.000, genau. Nee, 10.000, Samuel Albany, Andrew Ho, 25.000, 100.000, 25, ja, nochmal 100.000.
Tom Cohn hat, glaube ich, jetzt nochmal erhöht. Ich habe, glaube ich, die alten Zahlen. Also das, was ursprünglich eingesetzt wurde vom 15., 16. August, das ist das, was ich jetzt vor mir habe. Ich glaube, die haben es dann nochmal geändert oder Tom Cohn hat nochmal deutlich erhöht. Aber das war jedenfalls 60.000 auf der Fast-Growth-Side und die No-Fast-Growth-Side ist Ben mit 40.000 und Andrew Ho, der auch ein Tech-Pro ist, aber ein Tech-Skeptiker oder ein KI-Skeptiker, der hat 200.000 gesetzt, also 240.000, also die Odds sind da 4-1, genau. Und wie gesagt, ich würde sagen, Ben wird diese Wette spielend gewinnen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian.
Ja.
Also es ist leicht verdientes Geld und man könnte sogar sagen, er nutzt die ökonomische Unbildung dieser Tech-Pros gnadenlos aus. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist ein bisschen zugespitzt, aber in einer Welt, in der Ben seine Wette verlieren, die haben übrigens auch schon gehetzt, die haben dann gesagt, ja, wenn KI so Produktivität ist, dann ist Bruttoinlandsprodukt sowieso meaningless, bedeutungslos, wir können das eh nicht richtig messen und so. Also es geht schon langsam los, aber ich würde sagen, wenn in einer Welt, in der das Bruttoinlandsprodukt, also wenn Ben verlieren würde, in einer Welt, wo das Bruttoinlandsprodukt 15% pro Jahr wächst.
Das haben doch noch nicht mal die Chinesen hingekriegt, als die ihre Zahlen noch gefälscht haben.
Natürlich, die fälschen immer noch, aber nee, also dann, diese Welt sehe so anders aus.
Ja.
So fundamental anders,
dass es aufs Geld auch nicht mehr ankommt.
Dass ich mir eigentlich nur vorstellen kann, dass die KI, dass wir wirklich eine super KI haben, die Menschheit versklavt hat. Also das ist so eine völlig andere dystopische, glaube ich, tatsächlich Welt, was Demokratie, Freiheit und so weiter angeht.
Den Kommentar von dir habe ich ausnahmsweise auch mal auf X gelesen. Den habe ich nicht verstanden. Warum? Also das müsste eine Welt sein, das BIP misst den Wert aller Güter und Dienstleistungen.
Nein, Moment. Ich glaube, okay, schon gar nicht, dass die KI in der Lage ist, tatsächlich so gut zu sein, dass es diese Produktivitätswachstüme gibt. Selbst wenn das der Fall wäre in einer idealen Welt, machen diese KI-Leute eben nicht die Rechnung mit dem Human Factor, und zwar genau mit dem, was du gesagt hast, nämlich es braucht ewig lange Adaptionszyklen. Die Leute müssen rausfinden, was man damit machen kann. Etc. etc. Also vielleicht, insofern wird das nicht bis 2033 in einem Jahr funktionieren. Also selbst wenn wir da eine Superintelligenz schaffen, dann gibt es Energieengpässe aller möglichen Art. Wir wissen nicht, wie die Chip-Produktionssituation aussehen wird bis 2033 aus geopolitischen. Also mit anderen Worten, es gibt so viel, ich würde sagen, menschliche Faktoren, die da drin sind, dass dieses Wachstum, dass wenn dieser menschliche Faktor noch überhaupt irgendeine Rolle spielt, dieses Wachstum, selbst bei einer theoretischen Verfügbarkeit von Superintelligenz, an die ich auch nicht glaube, aus mehr fundamentalen philosophischen Gründen, dass sozusagen dieses Wachstum nur realisierbar ist, wenn der menschliche Faktor schon ausgeschaltet ist. Das ist meine These.
Ja, aber also, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also, aber ich würde ganz
Menschen,
einfach...
Menschen weg, dann 15% Wachstum.
Ja, das mag dann sein. Also wenn du eine Karriere hast, die sozusagen...
Die kann sich dann ja auch selber Zahlen zusammenfälschen, weil die ja auch die Produzentin dieser Zahlen ist und niemand mehr da ist.
Wenn die zukünftige Wirtschaft so aussieht, dass das 15% Wachstum dadurch zustande kommen soll, dass Menschen diese KI produktiv einsetzen, dann wird es diese 15% nicht geben. Das ist sicher.
Ich versuch's zu verstehen. Du sagst, das geht nur dann, wenn die KI auch Konsument wird. Weil für mich ist die zentrale Frage sowas wie Bomolz Kosti
ist. Ist ja. Aber die muss ja alle zwei Jahre neue Grafikkarten kaufen.
Das ist ein Argument. Du schreibst die Abschreibungsraten, die gehen so durch die Decke, dass der zentrale Punkt ist, Bruttoinlandsprodukt steigt drastisch, das Nettoinlandsprodukt aber nicht. Gut.
Kennt keiner von.
Das wäre vielleicht noch denkbar, aber dann müsste die KI halt gerade dort die Produktivität auch so drastisch steigern. Also ich sehe das nicht. Ich würde halt denken, im Sinne von Bomolz Kosti siehst, du fängst halt an, immer größere Anteile für das auszugeben, wo du gerade KI nicht für einsetzt. Und das ist halt das, was am Ende bezahlt wird. Und das, was KI produzieren kann, wird halt relativ gesprochen wertlos werden. Also in dem Moment, wo das kein Constraint mehr hat, ja, wo, weiß ich nicht, sich einen mathematischen Beweis auszudenken halt eine Sache ist, die höchstens noch eine künstlerische Leistung ist, dann ist halt der Marktpreis dafür null. Und dann hat er auch genau null im BIP an Anteil.
Bomolls Cost Disease, kannst du das nochmal so erklären, dass ich das verstehe?
Also die Doofen? Ein klassisches Beispiel dafür sind Krankenhäuser. Mhm. Du hast zwei Sektoren. Der eine Sektor hat drastische Produktivitätsgewinne. Der wird immer produktiver, war früher Manufacturing, wurde halt immer produktiver. Mhm. Die Dienstleistungssektoren werden nicht produktiver.
Das heißt, die Röntgengeräte werden besser, aber das Personal drumherum.
Ja, die Röntgengeräte sind billiger herzustellen. Aber der Punkt ist letztlich, die Ausgabenanteile verschieben sich dann irgendwann so, dass du alles nur noch für die Dienstleistungen ausgibst.
Mhm. Ja, das kennen die eben nicht. Für die Tech-Pros ist die AGI eben, diese relativen Verschiebungen gibt es da nicht mehr. Es ist einfach alles in unendlicher Abundance immer vorhanden.
Auch ein freundliches Lächeln beim Verkaufen deines Kaffees.
Ja, das kann der Roboter alles. Das ist ja die Ideologie. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage, dass es eine Ideologie ist. Und dann hast du eben so viel reales Wachstum im Sinne von das Mengenwachstum, dass die Preise, die relativen Preise völlig egal sind. Ich glaube, das ist die Ideologie. Ich sage ja nicht, dass das stimmt, aber das ist, glaube ich. Aber in dieser Welt ist der Mensch nicht mehr vorhanden, glaube ich. Und dann ist sowieso alles absurd, weil genau, da gibt es halt auch keinen Konsum mehr in irgendeinem Sinne. Also wie gesagt, also es ist ein Limit, wenn du das zum Limit nimmst, da kommst du mathematisch gebrochen, glaube ich, sind dann unbestimmte 0 durch 0 oder unendlich durch unendlich, ja, dem, wie du es definieren willst, geteilt. Und unsere Gesellschaft wird sich, ich glaube halt, es würde bevor das passiert, gibt es halt einfach eine Rebellion. So. Das wird sich die Menschheit in ihrer Gesamtheit einfach nicht bieten lassen.
Es ist ja an der Stelle musst du das mit einer der Terminator-Musik unterlegen.
Tech-Pro-Ökonom hat ja. Genau, also es gibt ja einen Ökonom, also ich würde behaupten, dass die meisten Ökonomen, so wie du, ich und Ben, denken, dass das nicht möglich ist. Aber es gibt ja einen, der Jason Abarluk von Yale SOM, der findet, dass es durchaus möglich ist. Und der hat ja gesagt, das war für mich revealing im Grunde genommen. In dem Sinne, dass er gesagt hat, er und die Pro-AI-Leute sich die AI-Revolution in den nächsten Jahren vorstellen, ist eben, dass es letztlich eine extraterrestrische Invasion ist. Also mit einfach, es kommen halt Außerirdische, die einfach völlig superior sind von uns.
Sag mal.
Und genau da sage ich, wenn das der Fall ist, dann hast du halt Independence Day. Du kriegst halt eine Rebellion gegen KI.
Wann haben wir eigentlich angefangen, Leute, die solchen Stuss erzählen, zu behandeln, als wären das normale Menschen?
Ja, das befrage ich mich auch öfter. Aber wenigstens werden die Flugpreise teurer.
Ja, oder der Sozialismus.
Moment. Hier ist gerade erst die Flugdingsbumssteuer gesenkt worden und alle haben gedacht, jetzt kommen sie billiger in Urlaub.
Ja, aber nicht für jeden.
Nicht für jeden.
Naja, nicht für jeden, genau.
Das ist mir jetzt zu kryptisch hier.
Also Delta Airlines hat angekündigt, sie könnten in der Zukunft, in naher Zukunft, jedem ein persönliches Flugpreisangebot machen.
Das ist Euphemismus, ne?
Ja, also jeder zahlt einen anderen Preis.
Die Idee ist einfach, das Maximum aus jedem Einzelnen rauszupressen, genau, nicht mehr aus einer Schar.
Gerade das, was er noch bereit ist zu bezahlen. Das heißt, es wird Leute geben, die fliegen viel billiger als bislang. Ja, aber andere fliegen
vielleicht auch das erste Mal dadurch überhaupt.
Ja, und andere fliegen halt viel teurer.
Das heißt, die fixen die Leute auch noch an. Hier, komm, der erste Flug ist umsonst und das mit den Spritzen, das kann man lernen.
Ich weiß nicht, ob die KI auch dynamisch denkt. Also das ist natürlich nochmal eine höhere
wahrscheinlich
Stufe.
Auch. Also das ist
auf
damit
der,
auch
auf der höchsten Intelligenzstufe.
Also die Idee ist hier, um es mal ein bisschen technischer zu formulieren, dass die KI ermöglicht den Traum eines jeden Monopolisten.
Oder Sozialisten.
Und auch Sozialisten, interessanterweise, da stimmen die nämlich überein. Tatsächlich eben durch die Fähigkeit der zentralen Planung, hier in dem Fall, sozusagen perfekte Preisdiskriminierung zu machen. So nennen wir Ökonomen das. Mit anderen Worten, wie Christian es genannt hat, dass jeder Konsument im normalen, also vielleicht sollte man einfach mal sagen, wie es im normalen Monopolmarkt aussieht, ja, ist ja so, dass wo du nicht diskriminieren kannst, also wo du nicht persönliche Preise oder auch Preise nach bestimmten beobachtbaren Eigenschaften verlangen kannst, was sie ja heute schon machen. Also es gibt ja schon Preisdiskriminierung.
Studentenrabatt. Der berühmte Studentenrabatt.
Der Studentenrabatt oder je nachdem, wann du buchst, kriegst du unterschiedliche Angebote.
Was für ein Gerät du kommst, also sie sehen dein Betriebssystem, leiten daraus ab, wie viel Geld du hast.
Das sind eben beobachtbare Eigenschaften, die aber noch nicht persönlich sind, die immer noch sozusagen Gruppen, eine gewisse Gruppenspezifizität nur haben. Also angenommen jetzt mal, wir sind in einer Welt, wo das gar nicht möglich ist, sondern du musst halt einfach einen Preis für dein Produkt verlangen. Was eben Monopolisten dann tun werden, ist, sie werden den Preis über den wettbewerblichen Preis, über den Preis ihrer Grenzkosten, um das Produkt, die Grenzkosten, die sie haben, um das Produkt herzustellen, erhöhen und damit das Angebot senken. Das ist übrigens die fundamentale ökonomische Ineffizienz. Es gibt auch noch politische Ineffizienzen, weil die Monopolisten vielleicht die Politik manipulieren. Aber die ökonomische Ineffizienz von Monopolen basiert eben genau darin, dass sie diesen einheitlichen Preis verlangen müssen in dem Falle und dann sozusagen, um Gewinne zu maximieren, werden sie Mengen reduzieren. Ja, und diesen Preis über das sozusagen wettbewerbliche Niveau und damit über das gesellschaftlich gewünschte Niveau übrigens hochsetzen. Das ist sozusagen der eigentliche Grund, warum Ökonomen Monopole nicht mögen. Okay? So. Und jetzt kannst du eben, wenn du einem Monopolisten aber ermöglichst oder erlaubst oder wie auch immer, persönliche Preise zu verlangen, nämlich, dass jeder genau das bezahlt, was er gerade bereit ist zu bezahlen für dieses Gut, dann kannst du theoretisch, und das ist der Traum von Sozialisten, kannst du sozusagen die wettbewerbliche Menge wiederherstellen. Mit anderen Worten,
du kannst jeder nach seinen Monopolisten Fähigkeiten, so diese Idee.
Ja, jeder zahlt nach seinen Bedürfnissen. Also ja, du musst sie halt kennen, Bedürfnisse und Fähigkeiten.
Du musst sie halt kennen. Das ist halt, früher war das halt ein Riesenproblem. Und das ist eben
Planwirtschaft.
Die alte Kalkulationsdebatte, über die wir jetzt auch nicht sprechen wollen, über die wir in einem anderen Zusammenhang reden können. Also, das Interessante hier aber ist, und deswegen finde ich das so ökonomisch interessant, weil, wie gesagt, wenn du das Delta erlauben würdest und angenommen, das gelänge, ja, die haben genug Informationen, KI gesammelt, dass es wirklich möglich ist, diese Zahlungsbereitschaft zu evozieren oder herauszufinden und dann den Preis entsprechend, dann machst du Delta eigentlich effizienter. Weil du dann eben, Christian hat es angedeutet, Leuten ermöglicht zu fliegen, die vorher nicht geflogen werden, weil es ihnen einfach zu teuer ist. Weil die dann einen persönlich billigen Preis bekommen.
Ja, aber was ist mit denen, die dann nicht mehr fliegen, weil es ihnen zu teuer ist?
Nein, die gibt es ja nicht mehr.
Die gibt es ja nicht mehr.
In der Theorie vielleicht, aber natürlich, ich zum Beispiel, ich wäre in der Lage, viel mehr zu bezahlen als das, was ich typischerweise für ein Ticket zu bezahlen bereit bin. Das heißt, wenn die das rausfinden und mir auf einmal den Ticketpreis um 50% erhöhen, da fahre ich halt mit dem Zug.
Nee, aber dann setzt es eben das, hier geht es nicht darum, was du bereit bist zu bezahlen, sondern was du willentlich bereit bist zu bezahlen. Das ist nicht, was dein Budget ist, sondern
was meine Schmerzgrenze ist.
Was deine Schmerzgrenze ist.
Okay,
genau. Okay. Das heißt, mit Zahlungsbereitschaft gemeint. Und darum geht es genau.
Dann gehen sie da noch einen Euro drüber, ne? Diese gottlosen Hunde.
Nö, die gehen dann genau dahin.
Die
gehen
in Epsilon da drunter.
Das heißt dann, in der Konsequenz würde das bedeuten, jeder ist mit dem bestmöglichen Flug versorgt.
Nee, eben nicht.
Ja doch, das ist effizient. Das ist doch, das ist effizient. Nur, du hast nichts mehr davon. Du bist an dem Punkt, ist ja eigentlich auch scheißegal, ob du nicht zu Fuß gehst.
Du bist also,
oder im Auto fährst.
Genau, du bist indifferent.
Ja, du denkst ja, okay, es ist mir die Zeitersparnis zu fliegen, als mit der Bahn oder zu Fuß oder mit dem Auto zu fahren, ist mir, sagen wir mal, 1.000 Euro wert. Und dann zahlst du auf den Bahnticketpreis 1.000 Euro drauf. In dem Punkt ist dir eigentlich egal, ob du jetzt mit dem Flieger fliegst und 1.000 Euro mehr bezahlst oder mit der Bahn fährst.
Deswegen müssen sie ein Epsilon,
müssen sie ein Epsilon drunter sein.
Also unterbleiben, dass
nehmen
trotzdem
sie nur 99 Euro, 999 Euro 90, von hier.
Genau. Okay, so. Der Witz aber jetzt ist, ja, obwohl das effizient ist, in dem Sinn, dass du die Mengen, die hergestellt wird, die Anzahl der Flüge, die hier bereitgestellt werden, größer werden im Grunde genommen. Wir lassen jetzt Umweltschäden mal raus. Ja, nehmen an, dass das einen guten CO2-Preis gibt hier. Also du hast eigentlich was Gutes. Du erzeugst aber, das ist für mich so interessant, letztlich eine Art Umverteilung oder ich würde sogar sagen Verteilungsproblem. Weil die Konsumenten bekommen jetzt gar nichts mehr. Technisch gesprochen, die Konsumentenrente ist null. Früher haben die nämlich was bekommen. Ja? Das waren nämlich die Leute, die eigentlich viel mehr bereit waren zu zahlen.
Das Schnäppchen ist weg, meinst du?
Sondern einfach, du bist weiter 1.000 Euro mehr bereit, als die Bahn zu fahren. Genau. Bislang gibt es keine Preisdiskriminierung, deshalb kostet das Flugticket 200 Euro mehr als die Bahn. Ja. Also hast du im Grunde genommen einen Gewinn gemacht, wenn du den Flug nimmst von 800.
Okay.
Und der ist jetzt weg. Ja. Weil der du zahlst ja jetzt 1.000 Euro aufs Bahnticket drauf.
Der ist jetzt aber nicht weg.
Ich nicht, weil ich feiere so gerne Bahn. Ja? Deshalb bieten mir die das für das Bahnticket minus 50 Euro an. Früher wäre ich ja, weil ich so gerne Bahn fahre, nicht geflogen.
Ja, der Witz ist aber, die 800 Euro sind nicht weg, sondern die hat jetzt Delta. Das ist der Witz. Die sind jetzt alle beim Monopolisten.
Das Geld ist ja nie weg.
Die sind alle beim Monopolisten. Und das ist jetzt das Verteilungsproblem im Grunde genommen. Das heißt, wenn das möglich wird, sind die sozusagen die Monopolrenten oder die Produzentenrenten, nennen wir das in der Ökonomie, sozusagen der gesamte Surplus, die unsere Ökonomie im Grunde genommen nicht zu einem Nullsummenspiel macht, sondern zu einem positiven Summenspiel, die gehen dann alle zu den Produzenten und nicht mehr zu den Konsumenten. Wenn das sozusagen flächendeckend mit allen Produkten und so weiter möglich wäre.
Das Interessante ist aber daran, dass es dadurch dann dynamisch ineffizient wird. Also nicht im Sinne von dynamischer Ineffizienz ineffizient wird, aber sondern ineffizient wird, sobald man nachdenkt über Markteintritt. Da ist nämlich das klassische Monopol gar nicht so ineffizient. Weil da sind die Anreize, neue Produkte zu schaffen, sind gerade genau effizient. Weil so lange eingetreten wird in den Markt, neue Produkte geschaffen werden, wie die Kosten, ein neues Produkt zu schaffen, mit den Gewinnen übereinstimmen. Und das sind auch die jemand, der das durchplanen würde, mit allen Informationen genau hätte. Wohingegen in dem Fall, wo der Produzent sämtliche Renten abschöpft, zu viele neue Produkte entstehen würden. Das wäre so ein Fallbeispiel für, es gäbe ein hohes BIP-Wachstum, aber das wäre kein Nettoinlandsproduktwachstum in einem gewissen Sinne. Jedenfalls kein ernsthaftes Konsumwachstum. Wenn zu viele Produkte geschaffen. Könnte passieren. Zu viele Fluglinien würden angeboten werden. Ja, also irgendwo, ich kann von jedem Ort zu jedem fliegen jetzt plötzlich. Weil die Gewinne ja steigen.
Warum würden die angeboten? Weil es ist doch perfekt, bei Delta ist es doch perfekt. Also wenn jetzt irgendjemand
jetzt überlegt sich Delta, ja, eine neue Flugverbindung aufzumachen oder irgendwer anders. Mhm. Ja, die können jetzt viel höhere Gewinne erwirtschaften damit. Nimm an, das vorher...
Weil der Kuh ja komplett zum Produzenten.
Ja. Vorher war das so, zu dem Monopolpreis, den sie darauf verlangen konnten auf der Strecke, war der Flieger immer nur halb voll und dafür hätte sich nicht... Also das wäre das Bestmögliche, was die machen konnten. Wenn sie nicht die Preise für die Leute unterschiedlich setzen können. Ja, dann wäre der Flieger halb voll nur und deshalb hätte sich nicht gelohnt, die Strecke zu eröffnen. Weil die fixen Kosten, die Strecke zu eröffnen, größer sind als der Gewinn, den ich machen kann mit einem halbvollen Flieger. Tatsächlich ist es so auch, deshalb ist das nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass ein Teil des Zuwachses in der Luftfahrt durch die Low-Cost-Airlines darin liegt, dass die viel bessere Preisdiskriminierung machen können. Dass die nämlich die Flieger vollkriegen. Natürlich hätte die Lufthansa vor 40 Jahren auch schon die Flieger vollkriegen können, indem sie einfach einen sehr niedrigen Preis für alle gesetzt hat. Aber die hatte keine Technologie, um allen möglichen unterschiedlichen Leuten durch unterschiedliche Kombinationen von Paketen andere Preise anzubieten und damit letztlich unterschiedliche Zahlungsbereitschaften zu haben, die ich genau abfrage. Ja, wenn Ryanair die anbietet, Das Ticket gebe ich dir für 9 Euro. Aber wenn du einen Koffer mitnehmen möchtest, dann kostet es zusammen 150. Dann hat es was damit zu tun, dass Ryanair dir sagt, ja, wenn du der wirklich ohne Koffer fliegt Typ bist, in einem Ryanair-Flieger und irgendwie das auch noch 15 Monate vorher gebucht hast, dann bist du mit Sicherheit jemand, der eigentlich nicht viel bereit ist zu bezahlen. Im seltenen Fall ist es greifen die daneben und wäre jemand, der auch ganz viel bereit wäre zu bezahlen, weil er zu einem dienstlichen Termin fliegt und da wird er auch irgendwie eine andere Flug, also einen viel anderen, ganz anderen Preis bezahlen würden. Ja, aber normalerweise schafft Ryanair damit einen Platz zu besetzen, der ansonsten leer wäre. Aber die finden halt heraus, dass du so ein Tourist bist, der einen ernsthaften Urlaub plant und dafür hast du eine gewisse Zahlungsbereitschaft und dann nimmst du halt auch einen großen Koffer mit und deshalb ist der Koffer viel teurer als dein Flugticket. Das hat nichts damit zu tun, dass der Koffer, die Grenzkosten, den Koffer mitzunehmen für Ryanair teurer sind als für dich selber. Das ist absurd. Ja, weil der Koffer ist leichter als du. Ja, und wenn das so wäre, gut, Sicherheit, dann könnte man den so neben sich auf den Sitz setzen. Also das ist das, ne, aber dadurch haben wir halt einen Anstieg auch der möglichen Verbindungen gehabt, weil man plötzlich die Flieger viel besser auslasten konnte, indem man eben diese höhere Preisdiskriminierung hinbekommen hat. Jetzt kann ich die noch weiter verbessern. Dann geht ein noch größerer Teil des Kuchens zunächst einmal kurzfristig gedacht an die Fluggesellschaften. Gegebenenfalls geht es dann wieder auf dadurch, dass mehr Flugverbindungen angeboten werden und die selber Kosten haben. Aber ökonomisch ineffizient zu viele vermutlich.
Darüber hinaus habe ich gehört, im Vorgespräch gelesen habe ich selber noch nicht, Deutschland ist gerettet. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich dachte, das Abendland geht unter und wir deindustrialisieren uns, alles ganz schlimm.
Ist alles super. Also totale Faktorproduktivität steigt so stark wie schon lange nicht mehr, weil durch die letzte Bruttoinlandsproduktstatistikrevision wir gesehen haben, dass das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich gewachsen ist und nicht Nullwachstum hatte und gleichzeitig aber gut, totale Faktorproduktivität, weiß ich nicht, aber Arbeitsproduktivität steigt auf jeden Fall drastisch. Das, was alle erwartet haben, die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden geht zurück.
Ja, und Moment, die Arbeitsproduktivität steigt?
Steigt, das weil du mit mehr rauskriegst für weniger geleistete Arbeitsstunden.
Aber das ist doch super. Das ist doch ja, im Grunde es müsste da doch sowohl der Kanzler so langsam, als auch sein Volk zufrieden sein.
Wir sind
sein.
Im Paradies so langsam.
Aber deinem naja. Gesichtsausdruck entnehme ich, dass da ein Haken ist im Paradies.
Nein, das ist gar kein Haken. Das ist einfach nur, nein, die Zahlen sind nicht,
Die Zahlen sind nicht ganz so schlecht, wie wir gedacht haben, nach genau. der Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die im Sommer übrigens routinemäßig, falls da jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker, ich gehe von aus, unsere Hörer
mit
sind
Sicherheit.
Das nicht, gehören da nicht gehören
nur
da nicht
wegen
dazu,
der Sachsen-Anhalt-Wahl haben
dass
die das
da, genau, dass da jetzt jemand denkt, dass es da statistische Gefälligkeiten gab für die Parteien der Mitte, für die Altparteien. Das ist eine relativ Routine. Wir können auch noch erklären, warum das so sein muss. Routine-Sache, die im Sommer wohl regelmäßig stattfindet, die allerdings tatsächlich jetzt mal zu etwas größeren Revisionen auch tatsächlich geführt hat, jedenfalls für ein Jahr, nämlich 2024. Die anderen Revisionen sind eher so, wie sie halt üblich sind. Und was jetzt eben rauskommt, ist, dass Deutschland leicht gewachsen ist.
0,3% sehe ich gerade beim Statistischen Bundesamt. Ja.
Was aber immer noch gilt, dass wir relativ zu anderen Ländern in Europa, auch relativ zu USA muss man im ganz aktuellen Horizont ein bisschen Fragezeichen, hat sich das Wachstum schon auch verlangsamt. Jedenfalls gerade im zweiten Quartal diesen Jahres, wobei, wie gesagt, die Wachstumsraten sind auch volatiler geworden unter Trump. Insofern muss man immer gucken, ob das eine Trendwende ist oder nicht, muss man dann mal schauen. Aber Deutschland hat immer noch eine gewisse rote Laterne in sozusagen Konzert der Wachstumsraten von vergleichbaren Volkswirtschaften. Aber es ist eben keine Stagnation mehr oder ein Nullwachstum, sondern es ist ein leicht ansteigendes Wachstum. Ich habe übrigens auch mit Genugtuung gesehen, Christian, dass wir noch Rechte hatten mit unserem Papier 2022. Deutschland ist 2022 sogar stärker gewachsen, 2023 ein bisschen weniger. Aber auch da, das hat sich im Zweifel für uns noch verschoben, weil wir damals ja gesagt haben, dass wir uns von Russland abkoppeln können. Ja, vielleicht, was ist interessant hier? Also der erste Punkt ist, was die Leser eben wissen müssen, ist, dass diese Statistikdaten sich über die Zeit sozusagen entwickeln. Weil eben, und da, um jetzt gleich, wie gesagt, die Verschwörungstheorie rauszunehmen, weil die statistischen Ämter, die eben dafür zuständig sind, diese Statistik zu erstellen, eben immer neue Informationen bekommen.
Naja, die kriegen also, ja keine Echtzeitdaten, das wäre ja der Knüller.
Doch, die kriegen schon.
Das sind Schätzungen immer. Das sind zu jedem Zeitpunkt Schätzungen.
Die haben Monats.
Nein, die veröffentlichen Bruttoinlandsprodukte, also, die offizielle Statistik, sind zu jedem Zeitpunkt Schätzungen.
Auch rückblickend?
Und auch rückblickend sind die in einem gewissen Sinne Schätzungen, weil die immer auf einer unvollständigen Datenbasis.
Wir sind halt nicht Nordkorea. Es wird halt nicht jede Transaktion perfekt überwacht von Konsumentenproduktionsseite, sondern genau. Also insofern hat Christian recht, der Schätzanteil wird allerdings immer geringer, weil neue Informationen reinkommen. Aber ich meine, der Anfang ist schon, also wir haben schon relativ zeitnah es gibt monatliche Umfragen zum Beispiel vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe, wo erstmal Umsätze und so weiter abgefragt werden. Also das schon. Und dann wird eben aufgrund von historischen Daten haben die Schätzmodelle, die dann sozusagen diese ersten monatlichen Umfragen auf Bruttoinlandsprodukt hochrechnen. Bruttoinlandsprodukt ist aber nicht identisch mit Umfragen. Ja, da sind alle möglichen anderen Sachen.
Wie am Wahlabend. Wie am Wahlabend.
Ist wie am Wahlabend, ja, so ähnlich. Vielleicht gar kein schlechtes. Wobei am Wahlabend weiß man es irgendwann tatsächlich genau, hoffentlich.
Ja, aber im gewissen Sinne, irgendwann hast du das auch fast genau im Bruttoinlandsprodukt. Aber was ich aber sagen wollte,
dann hast du schon relativ, du hast dann relativ zur Erstveröffentlichung, hast du relativ kurz danach so eine erste Runde von Revisionen, ganz einfach, weil Firmen einfach verspätet, so banale Dinge, Fragebögen verspätet einreichen. Hm. Ja, die müssen die zwar eigentlich, das ist amtliche Statistik, die müssen die beantworten, aber die schicken die jetzt auch nicht die Kripo vor die Unternehmenstür, wenn der Fragebogen mal 2 Monate später dann...
Ich wollte es ja schon mal drauf ankommen lassen. Ne? Also ich habe tatsächlich, das Statistische Landesamt hat mich schon mal angeschrieben, gesagt, hier, Sie sind ein Unternehmen in Berlin, genau. Sagen Sie auch. Und habe ich auch gedacht, was geht euch das an? Habe ich dann zuerst gedacht.
Da musst du beantworten, ist amtliche Statistik.
Ja, und vor allen Dingen ist es gut.
Aber du kommst halt nicht ins Gefängnis. Ja,
wahrscheinlich nicht.
Das sind halt Ordnungsgelder, die dann halt irgendwann mal, wenn du dich komplett verweigerst. Aber mein Punkt ist, schon in dem Jahr oder in dem Monat, im Quartal, wo was veröffentlicht wird, gibt es im nächsten Quartal dann einfach sozusagen Nachzügler-Informationen von selbst derselben Statistik. Das ist schon mal der erste Grund von Revisionen, warum wir dann im nächsten und im übernächsten Quartal schon erste Revisionen, die zum Teil relativ massiv sind und auch größer geworden sind, weil nämlich dieses Rücklaufproblem, wenn ich die Statistiker richtig verstehe, ist eher größer geworden. Also mit anderen Worten, die Unternehmen liefern nicht mehr so pünktlich und nicht mehr so gewissenhaft. So, das ist schon mal der erste Grund. Und dann gibt es halt sogenannte, das ist die Konjunkturstatistik. Und dann gibt es aber auch noch Strukturumfragen, die sozusagen überhaupt nur einmal im Jahr durchgeführt werden. Und einmal im Jahr werden viel genauere Dinge abgefragt, als du in der Monatsumfrage abfragen kannst, wo du im Grunde genommen nur so Headline-Sachen wie Umsatz, Beschäftigten, glaube ich, Lohnsumme und so, das wird immer monatlich abgefragt. Noch ein paar andere Sachen, Auftragseingänge, Auftragsbestand früher, das soll jetzt abgeschafft werden und solche Sachen. So, in der Jahresumfrage, da werden ganz detaillierte Dinge abgefragt. Regional, wenn du bei großen Unternehmen, die in verschiedenen Regionen arbeiten. Deswegen wird auch die Regionenstatistik immer besser. Also dann wollen die Zuordnung zu wo wurde dieses Bruttoinlandsprodukt überhaupt erzeugt in Deutschland. Auch die sektorale Zuordnung, die ist ja bei vielen Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, muss sie auch das als Statistiker machen. Das ist ja nicht nur Und das ist ein weiterer Grund, warum du dann typischerweise nochmal so nach 3-4 Jahren, bis alle diese Daten auch, diese Detaildaten aufaggregiert sind und sogenannte Benchmark-Revisionen, so nennt man das, der Konjunkturstatistik auf diese detaillierten Jahresumfragen der Strukturstatistik dann sozusagen abgeglichen werden. Und deswegen kriegst du halt immer dann im Sommer noch einmal im Jahr sozusagen diese Revisionen. Und das haben sie jetzt eben durchgeführt. Und wie gesagt, die hat eben dazu geführt, dass es besser aussieht, als wir bisher gedacht haben. Insbesondere, und jetzt ist noch eine Sonderentwicklung dazugekommen, ist nämlich, dass die Statistiker in den letzten 4-5 Jahren angefangen haben, Groß- und Multinationalunternehmen sozusagen gesondert nochmal genauer zu befragen. Und im Grunde gibt es für jeden, das ist jetzt wie so Key Account Manager haben die in Wiesbaden. Ja, hat jetzt jedes große Unternehmen hat jetzt so, also beziehungsweise umgekehrt, jeder, I don't know, gibt es vielleicht 50 Statistiker, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt halt ein paar Statistiker und die haben ein Portfolio von Unternehmen, mit denen die sozusagen in Kontakt sind und mit denen die wirklich die Zahlen dann auch durchgehen. Ja.
Details. So wie sich immer ein bestimmter Reporterpool um eine bestimmte Bundesligamannschaft genau. Zum Beispiel kümmert. Ja,
so,
ja, klar.
So musst du dir das vorstellen. Und das ist jetzt relativ neu, das haben sie früher nicht gemacht, aber weil eben diese Großfirmen natürlich einen riesen Anteil auch am Bruttoinlandsprodukt haben, ja, ist das schon entscheidend, dass die Informationen gerade von, die, nicht von dir, Holger, ob da jetzt ein paar Euro mehr oder weniger reinkommen, das macht keinen großen Deal im Bruttoinlandsprodukt.
Du weißt nichts über mein Medienimperium.
Aber okay, das ist klar. Aber bei diesen Großunternehmen macht es halt schon einen Unterschied, ja. Auch in der Sektoranzuordnung.
Bist du dir sicher, dass das die, ich habe genau das Gegenteil gelesen.
Na, das haben die gesagt, dass das neu ist.
Ja, aber ich habe gelesen, dass die Revision getrieben ist dadurch, dass die Zahlen von den Großunternehmen, die kommen eben sehr früh rein. Das ist so wie beim Wahlabend kommen die Wahlbezirke rein, als erste rein, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, typischerweise.
Ja, aber die wird nochmal revidiert.
So, und
so habe ich es verstanden.
Und ich habe so verstanden, dass, und das klang mir einleuchtend eigentlich, dass die Zahlen der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wesentlich später in der Statistik erfasst werden, dass die wesentlich besser waren als die der Großunternehmen. So habe ich das gelesen. Das machte für mich sehr viel Sinn.
Ja, ja, das kann sein, aber das habe ich nicht bestritten. Was ich nur sagen will, ist, ich wollte ja nur erklären, woher Revisionen kommen. Allgemein. Nicht okay. Diese spezielle.
Nicht diese spezifische, okay.
Diese spezifische, weil man eben in den letzten Jahren diese Großunternehmen nochmal gesondert betrachtet. Auch im Nachgang und dadurch ist es zu Revisionen. Ich habe nicht gesagt, dass, wo jetzt die sozusagen das Zeichen, das Vorzeichen der Revision herkommt. Das wollte
diese
ich
spezifische finde ich ist eigentlich sehr interessant, weil das, was ich gelesen habe, ist, die kommt daher, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen wesentlich besser dastehen oder sich wesentlich besser entwickelt haben als die Großunternehmen. Das, was wir auch in der Presse als Headlines lesen, bei VW gibt es eine Krise, bei Bosch gibt es eine Krise, bei BASF gibt es eine Krise und so weiter. Das sind eben die großen Unternehmen. Deren Zahlen kommen vielleicht sogar heute wegen dieser dichteren Abfrage früher rein, deutlich früher rein, als die Zahlen von den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die kommen dann so, die dröppeln dann so nach über die Umsatzsteuerstatistik vor allem, aber auch über andere Umfragen und so weiter.
Also ich zitiere jetzt hier einfach mal aus der Erklärung von der Statis, sozusagen die Hintergrundinformation zu dieser Sommerüberarbeitung. Die schreiben ganz bewusst oder ganz klar, neben der Integration der Strukturstatistiken und den Anpassungen bei der Preisbereinigung, das ist übrigens der andere, wir haben auch bessere Deflatoren, weil wir sozusagen genaue Preise, Relativpreise schätzen können, hatten viele weitere Faktoren Einfluss auf die BIP-Revisionen. Beispielsweise wurde mit dieser Sommerüberarbeitung Analyseergebnisse der Large Cases Unit für die Jahre 2022, 2023 und 2024 integriert. Die waren also in den Vorabmeldungen noch nicht drin. Das wollte ich einfach nur gesagt haben.
Und da gibt es auch noch, oh Gott, es gibt dann tatsächlich nochmal Large Cases Unit Erkenntnisse aus 5 Jahren Arbeit. Gibt es nochmal eine
genau.
Überblick über deren Arbeit? Das ist ja nochmal interessant. Ja.
Diese spezielle Organisationseinheit, letzter Satz noch, seit 2020 erst gibt es diese spezielle Organisationseinheit im Statistischen Bundesamt. Und das Ziel ist eben Qualitätssicherung der Erfassung großer multinationaler Unternehmen. Insofern, das ist nochmal speziell für diese Revision jetzt reingekommen.
Ja, aber ist Deutschland jetzt gerettet oder nicht?
Nein, natürlich nicht.
Ach, schade um die Schlagzeile.
Aber ich meine, die Diskussion um die Deindustrialisierung, haben wir auch schon drüber gesprochen, war ja sowieso immer ein bisschen voreilig, weil die Statistik eher ein Strukturwandel sozusagen oder Evidenz für Strukturwandel war, nämlich wir haben ja immer gesehen, dass der Produktionswert der Industrie gesunken ist in den letzten Jahren, aber die Bruttowertschöpfung eben nicht. Das heißt, was eben passiert ist, dass in Deutschland höherwertige sozusagen oder größere Schritte in der Produktion, in der Wertschöpfungskette durchaus weiterhin vorhanden sind, aber was nicht unbedingt physische Produktion bedeutet, ja.
Viel von dem, was wir in der Zeitung lesen über die Deindustrialisierung der Bundesrepublik, das dürfte ja auch, also dürfte sehr viel PR der Stakeholder auch dabei
Arbeitsmarkt
sein.
Arbeitsmarkt natürlich. Was wir in der Zeitung lesen, ist natürlich der Arbeitsmarkt. Und da haben wir natürlich schon in den letzten Jahren keine gute Entwicklung gehabt. Muss man schon sagen. Also es ist nicht alles, die Deindustrialisierungserzählung ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber sie ist nicht so einfach, wie sich einfach nur die Produktionswerte anzuschauen, was eben viele derjenigen machen. Und ich meine, hier geht es ja jetzt erstmal sowieso nur ums Bruttoinlandsprodukt. Ich habe mir jetzt noch gar nicht angeguckt, ob auch das verarbeitende Gewerbe speziell besser dasteht. Müssen wir mal gucken. Oder ob das sozusagen eher ein allgemeingesellschaftliches Phänomen ist. In allen Bereichen im Plus. Also das scheint auch, es gilt wohl für alle. Also Bruttowertschöpfung im Vorjahresvergleich ist in fast allen Bereichen im Plus. Also das heißt, wieder Bruttowertschöpfung. Wir haben wohl auch im verarbeitenden Gewerbe Erhöhungen in der Bruttowertschöpfung. Ja, um 1,1%, was gar nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt. Für eine Wirtschaft, wie Christian hat es ja gesagt, die immer weniger Arbeitsinput leistet.
Genau.
Würde es denn tatsächlich helfen, dann an der Stelle mehr Arbeitsinput zu leisten? Also würden wir dann...
Helfen für was?
Kommt immer drauf an. Für die Zukunft des Landes, für die Rente, für die Krankenversicherung.
Ja, für die Rente schon.
Für die Pflege.
Das ist ja der Witz, das ist ja, was ich immer sage. Für den Staat, ja. Der Punkt ist, du besteuerst nicht notwendigerweise Produktivität, sondern Output. Ja, die Steuergrundlage ist abstrakt und das bedeutet auch die Steuergrundlage, obwohl es juristisch keine Steuern sind, sondern Abgaben oder Beiträge bei den Sozialversicherungen, aber ökonomisch sind es natürlich Steuern, die basieren natürlich auf Output, nicht Produktivität. Also insofern, es kommt, die Frage ist immer, für was? Ja, willst du?
Könnte man Produktivität besteuern? Könnte man das so messen, dass es sinnvoll besteuerbar wäre?
Ja, kannst du natürlich auch, aber
also das ist halt schwierig, weil du bist der Steuerpflichtige. Es ist ja nicht dein Gut oder dein Geld steuerpflichtig, sondern du selbst.
Dein Einkommen ist
dein
steuerpflichtig.
Dein Einkommen, genau. Aber mein Einkommen entspricht ja nicht meiner Produktivität.
Nee, sondern.
Also typischerweise würden wir sagen, das ist nicht möglich. Also, weil wir das nicht beobachten können. Da gibt es eine ganze ökonomische Theorie drum, die nennt sich Theorie der optimalen Besteuerung. Wie man genau mit dem Problem umgeht, dass die Produktivität nicht zu beobachten ist und deshalb ich nur hingehen kann und letztlich Einkommen besteuern kann. Und weil ich aber Einkommen besteuere und nicht Produktivität, hat das halt verzerrende Wirkung. Weil in dem Moment, wo ich Produktivität besteuern könnte und nicht Einkommen, würde ich die Arbeitsangebotsentscheidung nicht mehr verzerren. Ja, dann würde ich einfach sagen, der Holger ist super produktiv. Und weil er so super produktiv ist, egal wie viel der arbeitet, zahlt der bitte dieses Jahr 100.000 Euro Steuern.
Ja, es ist aber nicht nur ein Beobachtungsproblem. Es ist natürlich auch ein Anreizproblem, weil Holger kann natürlich seine Produktivität steuern. Der kann halt einfach sagen, nö, wenn du mich jetzt besteuerst.
Produktivität
sicher,
im Sinne von
meinst du, mit nicht beobachten.
Wie, ja, ja, nicht, ja wie er eine Arbeitsstunde in Einkommen verwandeln könnte, wenn er es denn noch machen wollte, nur.
Das wäre eine Kopfsteuer, aber nicht eine personenbezogene
Das wäre so ähnlich wie bei Delta. Ja,
ja.
Nur anders.
Eine Art von Kopfsteuer.
Eine Kopfsteuer, wo halt jeder nach seinen Fähigkeiten besteuert wird.
Der Punkt ist eben, also um deine Frage nochmal aufzuhalten, es kommt halt immer drauf an, was du willst. Wenn du jetzt so, wie das ja in sozialen Medien ja gerne der Fall ist, so Schwanzvergleiche machen willst mit welche Volkswirtschaft hat die größere Produktivitätswachstum, USA oder Europa, dann ist natürlich, wenn das sozusagen dir Nutzen gibt, dann willst du auf Produktivität gucken. Wenn du allerdings ein Finanzminister bist, der sich um seine Steuerbasis Sorgen macht, dann willst du eher auf Einkommen gucken. Also, und dann hast du natürlich alle Anreize, dass sogar mit sinkender Produktivität möglicherweise, dass einfach mehr gearbeitet wird, weil dann halt deine Besteuerungsbasis wächst. Oder wenn du halt dafür zuständig bist, dass die Rentenkassen solvent bleibt, dann willst du auch lieber Letzteres haben und dann ist dir egal, wie produktiv die sind, solange, nicht ganz egal, dann natürlich, wenn sie arbeiten, dann sollen sie auch produktiv sein, aber dann willst du halt erstmal, dass sie arbeiten. Ja?
Eine Vermögenssteuer könnte man produktivitätssteuertechnisch ausgestalten.
Wie?
Ich weiß, du alter Sozialist willst wieder an unsere Vermögen.
Aber, ja, klar, auch an Mainz. Das ist ja der Witz.
Nee, aber, also,
nee, also ich hab 1000 Euro. Also ich habe 1000 Euro. Die, also ich habe 1000 Euro Vermögen, das muss ich nicht, muss ich keine Steuern für zahlen. Jetzt führt der Staat eine Vermögenssteuer ein und sagt so, du zahlst jetzt auf 1000 Euro, zahlst du Vermögenssteuer und zwar gemessen an der Produktivität, die diese 1000 Euro möglicherweise haben. Das ist, weiß ich nicht, 10 Jahre Staatsanleihe plus 5% oder irgendwie sowas. Also, dass
das ist fantastisch. Holger hat gerade, es gibt dieses Papier, weißt du nicht auch von Acemoglu, wo die Frage gestellt wird, wenn wir Vermögen besteuern, sollten wir dann Vermögen besteuern oder sollten wir Kapitaleinkommen besteuern?
Fatih Guvenin ist es.
Ja, Guvenin war das, Guvenin, genau.
Fatih,
ja. Ja, es ist ein interessantes Papier. Das hat Holger jetzt hier gerade wieder erfunden. Super. Die Idee ist...
Hat sich gelohnt, dass ich seit Jahren mit euch hier die Druckbeteiligung
mache. Absolut. Die Idee ist, use it or lose it.
Ja, also die Frage ist, wenn ich Kapitaleinkommen besteuere, dann besteuere ich ja nicht nach dem tatsächlichen, also besteuere ich nach dem tatsächlichen Ertrag, nicht nach der Produktivität. Also damit setze ich besonders hohe Negativanreize für diejenigen, die besonders produktive Investitionsmöglichkeiten haben, die eine hohe Rendite haben. Ja? Die besteuere ich relativ gesehen stark, wohingegen bei einer Vermögenssteuer besteuere ich alle so, als ob sie die gleiche Rendite haben auf ihr Vermögen. Und das heißt, dass ich diejenigen, bei denen es sich besonders stark lohnt, dass sie sparen, wenig besteuere und denen relativ gute Anreize lasse, zu sparen und zu investieren. Und nur diejenigen dazu bringe, das Geld lieber aufzuessen oder das Vermögen lieber aufzuessen, bei denen das sowieso relativ wenig ertragreich ist, dass sie Vermögen
die nur in Kunst investieren oder so oder in teure Porsche und so, dann kannst du es auch nehmen. Genau, use it or lose it.
Wo wir gerade bei Steuern sind, wollen wir über Zuckersteuer reden?
Ja, die machen wir noch, na, aber auf.
Warum wollen wir denn über Zuckersteuer reden? Ist das nicht, es ist doch völlig, also es ist doch fast schon trivial. Also ja, das funktioniert, das hilft. Was gibt es überhaupt noch zu diskutieren, frage ich mich.
Also ich fand es deshalb interessant, weil da ein bisschen so die Frage deutlich geworden ist, was will man eigentlich mit Steuern? Ja, sollen die Steuern in einem gesellschaftspolitischen Sinne oder in dem Fall im gesundheitspolitischen Sinne oder sollen die Einnahmen generieren? Ja, das hast du gerade bei diesen sogenannten Sündensteuern, so heißen die nämlich, also Kaffeesteuer, Alkoholsteuer, Sektsteuer,
Kfz-Steuer.
Also hast du ja immer dieses sozusagen diesen Trade-off. Und dann auch fand ich ganz interessant, wie das sozusagen politisch, dieser Trade-off dann politisch gespiegelt wird in dann so Entscheidungen oder in die Diskussion über die Zuckersteuer für die Coke Zero, die ja sozusagen für die meisten Menschen erstmal irgendwie absurd klingt, aber die vielleicht gar nicht so absurd ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die aber klingt, weil dann trotzdem politisch abräumen musste, weil es eben so absurd klingt.
Man sagt immer, Steuern. Also die sind dazu da, ein bestimmtes Verhalten zu, Anreize für ein bestimmtes Verhalten zu liefern. Warum ist da jetzt diese Süßstoffsteuer mit reingekommen? Ist das zum Steuern oder zum Einnahmen generieren?
Das ist natürlich eine Steuer. Steuer ist natürlich auch eine deutsche Übersetzung. Ist natürlich ein Deutsch, auf Englisch heißen die Taxes. Das hat erstmal mit das, was wir so unter Steuern, also unter gesellschaftspolitischen Zielen zu erreichen, erstmal nichts zu tun. Also das Gesundheitsministerium wollte
ursprünglich eher mit einschätzen.
Hä?
Sondern die haben tatsächlich eher den Charakter des Einschätzens. Ne?
Was meinst du damit?
Taxieren, einschätzen.
Okay, fine. Okay.
Okay. Mhm.
Also die Gesundheitspolitiker, die wollten die Zuckersteuer natürlich durchaus auch vor. Ich glaube, in England haben sie es gemacht. Eben als die wollten halt Kinder, besonders armer Familien, weg von zuckerhaltigen Getränken bekommen, weil es eben ein Public Health Aspekt ist. Also das ist halt auch eine Epidemie, eine Obesity-Epidemie und so weiter und so fort.
Was übrigens funktioniert hat in UK.
Ist das so? Hat das funktioniert?
Habe ich letzte Woche noch in der Wochendämmerung referiert. Ich tue mal in die Shownotes einen sehr, sehr schönen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, die tatsächlich die Studienlage und den aktuellen Stand, also sehr, sehr viele Daten zusammengetragen haben. Es hat in Großbritannien funktioniert. Nagel mich nicht fest. Es ist jetzt nicht viel, aber es ist tatsächlich der Verkauf dieser zuckerhaltigen Getränke um einen einstelligen Prozentwert zurückgegangen, irgendwie 5-6% oder sowas. Und dieser Zuckerkonsum, der weggefallen ist, ist nicht durch anderen zuckerhaltigen Konsum ausgeglichen worden. Das heißt, sie haben nicht auf einmal mehr Schokoriegel gegessen deswegen, sondern es ist tatsächlich weniger zuckerhaltige Getränke verkonsumiert worden.
Okay. Also ich kenne die Studienlage dazu nicht, insofern kann ich da so nichts sagen. Also der eine Punkt ist eben so, dass du das machst. Die anderen im Finanzministerium, so hört man, und da referiere ich jetzt mal auf unseren Mitwettbewerber im Podcast-Universum, Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld, die berichten immer so aus auch Ministerien und interne aus den Ministerien. Die haben halt berichtet, dass das Finanzministerium, und deswegen war übrigens auch der Grund, die Steuer auf Coke Zero aufrechtzuerhalten oder auszuweiten, eher ein Einnahmeziel haben. Ja, verständlicherweise, Finanzpolitiker wollen einnehmen, Gesundheitspolitiker wollen möglicherweise eher steuern. Ja. Und also, wie gesagt, von einem Einnahmestandpunkt aus willst du eigentlich gar keinen Gesundheitseffekt erzielen. Du willst ja, dass die Leute weiter das Zeug saufen, ja.
Paradoxerweise. Rauchen für
die Kanonen auf Russland. So.
Irgendwie irgendwas, genau, ja, so. Ja, aber auch vor Jahren schon. Da
ja,
haben's
ja,
auch
schon immer, klar, natürlich.
Schon immer.
Also du willst also die Sünden gar nicht, du willst die Sünden im Zweifel aufrechterhalten oder ausweiten von einem Einnahmeaspekt, das ist die Natur von Sündensteuern, während von einem Steuerungsaspekt willst du eigentlich gar keine Einnahmen erzielen, weil du willst am Ende auf Null kommen, wenn die Leute keinen Zucker mehr essen, ja, idealerweise, möglicherweise. Und das bedeutet aber eben, dass du gerade auch dass du nahe Substitute, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eine Coke Zero ein nahe Substitut von einer normalen Coke ist, ich würde als Coke Zero-Trinker würde das bestreiten, aber okay, ist es möglicherweise ein nahe Substitut, dann willst du natürlich die mitbesteuern. Also es hat schon eine gewisse Logik gehabt, um eben diese Ausweichreaktion nicht zu stark zu haben. Und selbst unter gesundheitspolitischen Aspekten könnte man argumentieren, dass auch Coke Zero nicht so besonders gesund ist. Und auch dann würdest du es ausweiten wollen. Also auch dann gibt es durchaus ein Rational, warum aus dem Finanzministerium oder warum man das sozusagen auf eine breitere Basis stellen würde. Das ist also nicht ganz so verrückt. Ich sehe aber, dass für die Bevölkerung das natürlich dann irgendwie komisch aussieht, wenn du eine Zuckersteuer auf
zuckerfreies.
Also wenn du das so nennst, man hätte sie vielleicht anders nennen müssen. Nicht Zuckersteuer, sondern
Softdrinksteuer. Süßungsabgabe.
Sehr gut, Holger, du bist gut. Ja, genau.
Ich finde die Softdrinksteuer besser, damit ist nämlich klar, Bier ist fast steuerfrei.
Gut, aber eine Biersteuer gibt es ja auch. Aus Sündengründen, weiß ich nicht. Oder ist das aus Einnahmegründen?
Das ist, weil der Staat im Prinzip begriffen hat, dass Drogenhandel ein super Geschäft ist. Weil die Leute saufen halt immer weiter. Ja, ich verstehe ja, tatsächlich nicht, dass es nicht staatliche Dope-Händler gibt, weil die sich einfach dumm und dusselig damit verdienen können. Weil wir kaufen uns das Gras doch sowieso.
Ja, wie gesagt, das machen wir in den USA allerdings tatsächlich. Also deswegen kritisiere ich auch Lauterbach. Also wenn schon, hätte man halt auch eine saftige Marihuana. Habt ihr in Deutschland nicht, ne? Die zahlen normale Unternehmenssteuern, aber keine zusätzliche Marihuana-Steuer, oder?
Das, nee, nicht, dass ich wüsste. Also das läuft über Umsatzsteuer, also Mehrwertsteuer und was weiß ich was Steuer. Also dann Einkommensteuer der Apotheken und sowas.
Also bei
finde ich auch richtig so.
Bei uns verdienen die Staaten gut mit. Vor allem die als erstes reingegangen sind in die Legalisierung. Also Michigan hat gegenüber Ohio da schon, glaube ich, ganz gut verdient.
Darum bist du umgezogen.
ich habe immer in Michigan gewohnt. Nur um das zu betonen. Aber jetzt hier in meinem Hawaii-Shirt hier, das, ja genau, also da mache ich jetzt gleich den Bong an. Genau, also gut, also was ist interessant an dieser Zuckersteuer ist eben, dass du in der Implementation halt so in so Teufelsküchen kommst, basierend auf diesen ökonomischen Trade-offs, die wir jetzt geschildert haben. Ist genau, also wenn du die Coke-Zero-Steuer machst, ja, also wenn du die mitbesteuerst, dann hast du die Bild-Zeitung am Arsch quasi oder. Und wenn du es nicht machst, dann hast du halt alle möglichen Substitutionseffekte, die sowohl aus Gesundheitsgründen als auch aus fiskalischen Gründen nicht unbedingt wünschenswert sind, vom Standpunkt des Gesetzgebers jetzt, würde ich mal sagen. Und das heißt halt für mich auch so ein bisschen, ja, heißt es nicht Finger weglassen davon, von diesen Sündensteuern im Grunde genommen. Ich verstehe im Grunde genommen den Impetus, aber am Ende des Tages kommst du politisch typischerweise in Teufelsküchen mit solchen Sachen, weil du eben Sachen machen musst, die nicht plausibel sind, wenn sie wirken sollen. Und umgekehrt, wenn du das nicht machst, dann wirken sie halt nicht. Und
das Problem ist die Wirkung. Also das Problem ist halt, ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie sich vorher gar nicht so richtig im Klaren darüber waren, wie das denn überhaupt wirken
nicht.
Soll.
Natürlich
also hätten sie
nicht.
Einfach gesagt, so, wir machen jetzt was, wir wollen jetzt die, ne, also Deutschland gibt am meisten Geld von allen Ländern für Gesundheitsdingsbums aus, trotzdem sterben
Diabetes
wir alle sehr, sehr früh, das liegt am Zucker. Und
genau.
Wir machen jetzt den Zucker weg und wir machen außerdem alles weg, was die Leute an Zucker erinnert, meinetwegen. Und genau darum machen wir eine Zuckersteuer zur Erhöhung der Volksgesundheit oder irgend so ein Schutz. Dann hätte man es ja alles erklären können, aber durch diesen Interessenkonflikt, den du da eben schon gesagt hast. Du hast halt einmal Gesundheitsschutz und Einnahmen. Und natürlich will der Finanzminister, können wir ja nicht auch noch, genau, Süßstofftablettensteuer nehmen.
Ja, und ich glaube, die Apfelsaftfrage ist auch noch nicht geklärt. Nee, ob Apfelsaft halt besteuert wird. Und dann stellt sich die Frage, ob du halt Äpfel besteuern müsstest, nicht eigentlich.
Nee, Moment, war das nicht nur Zuckerzusatz, der besteuert werden sollte?
Du kommst halt in so Interventionsspirale.
Ja, aber wenn es um Gesundheit geht, ist halt sich Apfelsaft reinzutun fast genauso wie Fanta.
Ja, schlimmer ist noch Orangensaft.
Klar, zum Beispiel. Genau. Also du kommst halt in so Besteuerungsspiralen rein, die halt. Ich fand es halt interessant, ich meine, die Ökonomik dahinter ist bekannt, das lernt jeder VWL-Student in einer einigermaßen guten finanzwissenschaftlichen Vorlesung. Ich fand aber, dass sozusagen jetzt durch diese öffentliche Diskussion ist diese ökonomische Diskussion mal ein bisschen sozusagen auch in die breite Öffentlichkeit gekommen, ohne dass sie verstanden hat, um was es da eigentlich geht. Und es hatte eben politische Implikationen. Die Tatsache nämlich, dass Lars Klingbeil sozusagen ja nicht mehr anders konnte als die Zuckersteuer auf süßstoffhaltige Brausen abzuräumen. Er wurde ja politisch letztlich gezwungen,
öffentlich als Quatsch bezeichnet sogar.
Das mit den Obstsäften wird noch die nächste Runde von witzig werden. Weil du sagtest...
Erinnert ihr euch noch an die Einführung der Getränkemaut, wollte ich gerade sagen, an die Dosenpfand und so, das war ja auch so ein
auch tausend Ausnahmen. Ja, aber hier bei den Fruchtsäften, ja, stell dir vor, der O-Saft wird besteuert. Dann stellt sich ja die Frage, wie sieht das denn aus mit dem O-Saft, den du dir im Supermarkt direkt presst? Da gibt's ja diese O-Saft-Pressmaschinen im Supermarkt, wo du dir frischen O-Saft produzieren kannst.
Aber du kaufst eigentlich Orangen.
Du kaufst eigentlich Orangen.
Genau. Dann müsstest du auch die Orangen besteuern. Und dann besteuern wir alles Obst.
Ja, also wie wär's mit hier? Ich habe eine Idee. Obstrestepfand.
Okay.
Schieße?
Ja.
Du bringst einfach die alten Schalen zurück irgendwo hin, Finanzamt oder so, und bekommst dafür dann ein bisschen Geld ausgezahlt aus eben diesem Steuertopf, weil du dann nämlich nachgewiesen hast, dass du Obst zu dir genommen hast und keinen Fruchtsaft. Obwohl du Fruchtsaft zu dir genommen hast, weil das Obst ja nur gesund ist, wenn du es isst und nicht, wenn du es trinkst.
Du machst den Punkt für die Absurdität dieser Steuern sehr gut.
Ich habe noch nicht von Smoothies angefangen.
Genau. Deswegen, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, guten Tag, Leute.
Ja.
Und gute Nacht, Christian.
Good night and good luck.
Christian Beyer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.